Vielen Dank für die Einleitung, Robert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hören mich gut. Ich darf meinen Interessenskonflikt noch voranstellen. Ich bin also Erfinder der APV16 VLP, die in den derzeitigen Firmen, derzeitigen prophylaktischen Impfstoffen Verwendung finden. Wie Sie wissen, gibt es verschiedene Arten der humanen Papillomvirusinfektion. Die machen einerseits nicht genitale Warzen, Common Warts, Vulgärwarzen, Hand- und Fußwarzen, führen nie zum Karzinom. Dann gibt es die Gruppe der Niedrigrisikotypen, der Schleimhaut, Niedrigrisikoschleimhauttypen, die für die Condylomata acuminata oder Genitalwarzen verantwortlich sind. Auch die führen nie zur Karzinomentstehung. Und dann gibt es diese Gruppe, die uns sehr interessiert, weil sie ein hohes Risiko für die Entstehung von intraepithelialen Dysplasien und danach zur Entstehung von Karzinomen, insbesondere das Cervixkarzinom, ein hohes Risiko darstellen. Das ist die Hochrisikogruppe der Schleimhauttypen. Und diese Gruppe, wie wir wissen, können auch Neoplasien im Analbereich, vaginale, penile Dysplasien und, wie wir heute auch wissen, Karzinome im HNO-Bereich, Hals-Nasen-Ohren-Tumoren verursachen. Es sind insgesamt mehr als 120 humane Papillomviren heute komplett charakterisiert. Es gibt vermutlich noch viel mehr dieser Typen und etwa 25 davon sind in der Lage, die Schleimhaut des Anogenitaltrakts zu infizieren, aber auch an anderer Lokalisation. Das kann oral sein, pharyngeal, aber auch die Konjunktiven. Und eine Gruppe mit malignem Potenzial, die sogenannte Hochrisikogruppe, birgt eben das hohe Risiko. Die wichtigsten dieser Typen sind HPV 16 und 18, die zusammen für etwa 70% der Cervixkarzinome verantwortlich sind. Während die Low-Risk, die Niedrigrisikotypen HPV 6 und 11 etwa 90% der Kondylome verursachen. Ein Papillomvirus ist relativ einfach aufgebaut. Es besteht aus einem Viruskapsid. Dieses Viruskapsid besteht lediglich aus dem L1, aus einem L1 Hauptkapsidprotein und einem L2 Nebenkapsidprotein. Und im Inneren dieses Virus befindet sich die virale DNA. Das ist ein Doppelstrang, eine Doppelstrang-zirkuläre DNA. Und dieses Virus hat keinen Envelope, keine Virushülle. Und diese Tatsache macht die Papillomviren sehr resistent gegen Umwelteinflüsse. Humane Papillomviren haben mehrere Charakteristika und Eigenarten. Sie weisen einen Epitheliotropismus auf, das heißt, sie infizieren lediglich die Haut oder das Schleimhautepithel, machen jedoch keine Viremie, machen keine viremische Phase durch. Sie machen auch keine akut-lytische Infektion, also die Zellen gehen nicht akut zugrunde, wie zum Beispiel bei einer Influenza-Infektion. Und diese Infektion braucht vermutlich einen oberflächlichen Epitheldefekt, den Sie hier angedeutet sehen, um die basalen Keratinozyten oder Epithelzellen zu erreichen und dort können sie zu einer persistierenden Infektion führen. Und dieses Virus sitzt hier relativ ruhig in diesen basalen Epithelien und erst wenn das Virus im Rahmen der Epitheldifferenzierung mit der Zelle nach oben wandert, nur in den hochdifferenzierten Zellen findet die Virusneubildung statt. Und die Tatsache, dass diese Viren keine Viremie machen, keine akute lytische Infektion und die Virusneubildung nur in den obersten Schichten des Epithels stattfinden, diese Mechanismen sind dafür verantwortlich, dass sich das Virus vor dem Immunsystem relativ gut schützen kann und auch über längere Zeiträume persistieren kann. Die genitale HPV-Infektion wird vorwiegend sexuell übertragen. Es gibt hier Ausnahmen, zum Beispiel nicht jedes Kind mit genitalen Kondylomen wurde sexuell infiziert, sondern die Mehrzahl wird durch digitalen Kontakt oder indirekt infiziert. Als sexuell Aktive haben wir ungefähr 75% Risiko, dass wir uns im Lauf unseres Lebens einmal am Genitale mit HPV infizieren. Also Sie sehen, dieses Virus kann man nicht wirklich leicht vermeiden, diese Infektion. Die meisten dieser genitalen HPV-Infektionen verlaufen subklinisch. Wir oder die Patienten wissen gar nichts davon. Und nach einem Jahr sind etwa 80% dieser Infektionen spontan geklärt, spontan durch ein funktionierendes Immunsystem. Und nur wenn diese Infektion persistiert, nur dann müssen wir uns sorgen, dass sich eine Neoplasie entwickelt. Die Infektion, die genitale Virusinfektion, findet sehr rasch statt in sexuell Aktiven, zum Beispiel hier bei, gemessen bei jungen College-Studentinnen. Nach 3 Jahren am College sind zumindest die Hälfte dieser jungen Frauen an der Cervix zumindest einmal mit genitalen HPV infiziert. Dasselbe gilt natürlich auch für die Männer, wie wir heute wissen, für die Jungen. Diese Infektionen können sich auch in der Mundhöhle manifestieren. Auch dort können sie ähnlich wie am genitale Papillome, also Warzen, verursachen, oder sie verlaufen subklinisch und latent, und meistens finden sie die Typen 6-11 oder den wichtigen Risikotyp HPV-16. Der Altersgipfel für die kutanen, also für die Hautwarzen, ist im Volksschulalter, aber auch bei erwachsenen Patienten können sie Hautwarzen finden, und vor allen Dingen immunsupprimierten Patienten können diese Infektionen, wie Sie hier sehen, eine große therapeutische Krux darstellen. Die genitale HPV-Infektion ist die häufigste Infektion am Genitale. Etwa 10% der Bevölkerung ist im Durchschnitt mit genitalen HPV-Typen infiziert. Also Sie können in 10% über den gesamten Bevölkerungsdurchschnitt die DNA nachweisen. Und bei 1% der Bevölkerung in etwa finden sich manifeste Genitalwarzen. Diese sind zumeist, in 90%, durch diese zwei Typen HPV 6 und 11 verursacht, und diese zwei Typen finden Sie auch in einer der beiden Vakzinen. Oder Sie können sich mit einer der beiden Vakzinen gegen diese beiden Typen schützen. Die Prävalenz dieser genitalen HPV-Infektion ist am höchsten in Jugendlichen, und zum Beispiel bei jungen Frauen unter 25 erreicht das Werte über 25%, und ähnlich auch in den Männern, und nimmt dann kontinuierlich ab. Kondylome sind nicht nur ein medizinisch relevantes, ökonomisch relevantes Problem. Die Patienten sind natürlich auch gestresst, sind psychisch beeinträchtigt, und besonders bei immunsupprimierten Patienten können sie ein großes Problem darstellen, wie hier bei dieser Organtransplantpatientin, bei der sich eigentlich fast flächendeckend, fast konfluierend im Vaginalbereich Kondylome finden, die auch bei Immunsupprimierten sehr schwer therapiert werden können. Eine Infektion mit Hochrisiko HPV, vor allen Dingen wie der HPV 16, führt auch am externen Genitale zu Krebsvorstufen, wie Sie wissen. Hier zum Beispiel eine Leukoplakie mit einem Anteil, diesem bräunlichen Anteil, der schaut ähnlich aus, einer bovinoiden Papel. Das ist eine vulväre intraepitheliale Neoplasie, meistens durch HPV 16 bedingt. Beim Mann führt das entweder im Analbereich zur analen intraepithelialen Neoplasie, auch bei der Frau natürlich, oder am Penis zur penilen intraepithelialen Neoplasie. Histologisch sind diese Neoplasien praktisch nicht zu unterscheiden. Und wenn diese in dem Fall, bezeichnen das die Dermatologen als Erythroplasie de Kerra, und wenn sie lange genug unbehandelt bleibt, führt sie auch an dieser Stelle zu einem invasiven Karzinom. Auch am Penis sind die meisten dieser HPV-positiven Neoplasien durch HPV-16, den Typ 16 bedingt. Ein seltener Tumor, den werden Sie vielleicht nie sehen, möchte ich nur in Erinnerung rufen, ist der Buschke-Löwenstein-Tumor oder Condylomata acuminata gigante auch genannt. Diese werden als Ausnahme von der Regel durch Low-Risk-HPV-6 oder 11 verursacht und entstehen in lang bestehenden Kondylomen und wachsen eigentlich trotz Therapie in die Tiefe, metastasieren zwar nicht, aber wenn Sie die nicht rechtzeitig exzidieren, ist der Patient durch Fistelbildung und nachfolgende Sepsis meistens verloren. Oder hier in dem Fall die Patientin. In den letzten Jahren, in den letzten Jahren ist man drauf gekommen, dass auch ein Teil der Kopf-Hals-Karzinome durch HPV bedingt sind. Die meisten der HNO-Tumoren sind weiters HPV-negative Tumoren, die Mehrzahl, nicht durch üblicherweise im Patienten mit Zigaretten und Alkohol Abus, und es sind ältere Patienten mit dieser Tumor, hat eine relativ schlechte Prognose. In den letzten Jahren kommt es fast, kann man sagen, zu einem epidemischen Ansteigen jedoch von Tumoren, die HPV-positiv sind. Das ist zwar heute noch der kleinere Teil, aber das sind jüngere Patienten. Das ist assoziiert mit entsprechendem Risiko Sexualverhalten. Und Sie finden die vorwiegend im Oropharynx, zum Beispiel Tonsillenkarzinome sind zumindest zu 50% HPV-positiv. Die gute Nachricht ist, dass die Prognose dieser Tumoren besser ist. Und die weitere gute Nachricht ist, dass die meisten durch HPV-16 oder 18 verursacht sind und daher vermutlich impfpräventabel. Seltene Tumoren oder In-situ-Karzinome sind der Morbus Bowen oder ein In-situ-Plattenepithelkarzinom an den Fingern. Diese werden sehr oft als Ekzem oder als Psoriasis fehlerkannt und Sie finden in diesem Morbus Bowen HPV, Hochrisiko-HPV-Typen, ähnlich wie in anogenitalen Karzinomen. So schaut, das ist die Basis sozusagen der prophylaktischen HPV-Vakzinen. Das sind zum Beispiel sogenannte HPV-Virus-like Particles. Das sind also keine echten Viren, sondern das sind leere Virushüllen. Und diese Virushüllen entstehen, wenn Sie nur dieses eine Kapsidprotein, das L1 Hauptkapsidprotein, exprimieren, dann lagern sich die spontan zu diesen Hüllen, zu diesen leeren Virushüllen aneinander. Und wir konnten also schon in den frühen 90er Jahren zeigen, dass durch Immunisierung mit diesen Virushüllen ganz hoch die titrige neutralisierende Antikörper induziert werden können im Tier. Und heute werden diese Vakzinen also entweder in Insektenzellen oder in Hefezellen exprimiert und Sie nehmen hier einfach die L1-kodierende Region, entnehmen Sie der Virus-DNA, exprimieren die in der Zellkultur und dort bilden sich spontan diese leeren Virushüllen. Und diese Virushüllen sind nicht infektiös, sie enthalten natürlich keine virale DNA und sie sind auch daher nicht onkogen und sie können das ist ein Totimpfstoff, diese Virushülle kann sich natürlich nicht vermehren und Sie können das auch problemlos einem immunsupprimierten Patienten verabreichen. Wenn Sie sich ansehen, sehen wir uns die Karzinome an, die durch zumindest teilweise durch HPV verursacht sind, dann ist das also das Cervixkarzinom. Praktisch alle Cervixkarzinome werden durch HPV verursacht. Die meisten Analkarzinome ebenfalls. Ein Teil der Peniskarzinome, Vaginal- und Vulvakarzinome, nicht ganz die Hälfte davon. Und ein Teil der Oropharynxkarzinome. Ja, Schätzungen gehen hier bis 40-50%. Bei den erstgenannten gibt es Vorläuferläsionen, also die intraepithelialen Neoplasien, die durch den Papabstrich entdeckt werden können, oder auch am Anus, penile Neoplasie, Vagina, Vulva. Also hier kennen wir auch klinisch, erkennen wir oder können wir hier Vorläuferläsionen erkennen und auch therapieren. Für das Oropharynxkarzinom, das HPV-positive, ist keine Vorläuferläsion bekannt. Während für das HPV-negative die Leukoplakie als Vorläuferläsion anerkannt ist, wissen wir heute nicht, was die Vorläuferläsion von HPV-positiven, zum Beispiel Tonsillenkarzinomen, ist, und es gibt daher auch keine Vorbeugung. Wir haben heute zwei Vakzinen, die zugelassen sind. Diese Vakzinen sind hocheffizient, wie Sie wissen. Sie müssen allerdings vorbeugend gegeben werden, prophylaktisch. Es gibt ja keine therapeutisch wirksamen Vakzinen. Es ist also nicht weiters erstaunlich. Alle Vakzinen sind nur heute, vielleicht mit einer Ausnahme, prophylaktisch wirksam. Und diese Vakzine, die HPV-Vakzine, ist also gegen die Inhaltsstoffe in den Vakzinen, wenn wir jetzt an die Hochrisiko-HPV-16 und 18-Typen denken, hocheffizient. Allerdings ist diese Vakzine in ihrer Wirksamkeit restringiert. Und zwar restringiert auf die Typen, die in der Vakzine enthalten sind. Das heißt, sie können mit diesem Impfstoff, mit der vorbeugenden Vakzinierung, nicht gegen andere Hochrisiko-HPV-Typen schützen, die etwa 30% der Zervixkarzinome verursachen. Glücklicherweise sind die meisten der Anal-, Penis-, Vaginal- und Vulvakarzinome, die jetzt durch HPV verursacht sind, die meisten durch HPV 16 und 18 bedingt und daher auch prinzipiell präventabel durch die derzeitigen Impfungen. Das gilt auch für die Oropharynxkarzinome, auch hier die meisten HPV 16 positiv. Und die Impfstoffe, wie wir heute aus Studien wissen, sind also gegen alle diese Vorläuferläsionen von Karzinomen prophylaktisch gegeben, hochwirksam. Für die Oropharynx-Karzinome oder präsumptive Vorläuferläsionen wissen wir heute noch gar nichts. Sie wissen aus Aussendungen in diesem Sommer vom Gesundheitsminister Stöger, dass er also plant, im Frühjahr 2014, möglicherweise im Februar, die HPV-Vakzine als im Schulprogramm, im Impfprogramm kostenfrei einzuführen. Die Information, die man erhält, ist noch unvollständig. Ich glaube, das ist alles noch nicht geklärt. Wir wissen weder, welcher Impfstoff gegeben wird. Wird es das Gardasil sein oder vielleicht das Cervarix? Vermutlich wird es das Gardasil sein. Das ist der Vierfachimpfstoff. Der enthält nicht nur die Hochrisikotypen 16 und 18, das schützt nicht nur gegen 16 und 18, sondern er enthält auch VLPs von HPV 6 und 11, ist in der Lage, auch gegen Genitalwarzen zu schützen. Und wir wissen, dass dieser Impfstoff auch in Knaben oder in Männern hocheffizient ist gegen Genitalwarzen, nicht nur in Frauen. Der zweite Impfstoff ist das Cervarix, der enthält die VLPs von HPV 16 und 18 und, wie der Name schon sagt, Cervarix ist also dafür gedacht, das Cervixkarzinom gegen das Cervixkarzinom zu schützen und ist bei uns nicht bei Knaben zugelassen. Es ist, wie Sie auch gehört haben, werden also anders als in vielen anderen Ländern bei uns Buben und Mädchen oder Mädchen und Buben geimpft. Das ist an und für sich eine ideale Situation, wenn sie beide Geschlechter impfen. Der Nachteil ist, dass es weniger kosteneffizient ist, weil die meiste Pathologie finden sie in den Frauen und das Impfen der Männer ist sozusagen von einem gesundheitsökonomischen Standpunkt weniger kosteneffizient. Aber so ist vermutlich die Entscheidung, die im Ministerium gefallen ist. Wir wissen auch nicht, wie oft geimpft werden wird. Der Impfstoff wird normalerweise dreimal verabreicht, wie Sie wissen, Monat 0, dann nach einem oder zwei Monaten und dann nach sechs Monaten. Es gibt allerdings Daten von Studien, die zeigen, dass zweimal Impfen genauso wirksam ist und sogar einmal Impfen verhindert alle Infektionen. Und es gibt, ich glaube in Kanada und in der Schweiz wurden also schon Impfprogramme initiiert, wo nur zweimal geimpft wurde, Zeitpunkt 0 und Zeitpunkt und nach sechs Monaten und die dritte Impfung soll etwa fünf Jahre oder es soll nach fünf Jahren evaluiert werden, ob überhaupt eine dritte Impfung notwendig ist. Ob das bei uns so implementiert wird, weiß ich nicht. Wie wirken diese Impfstoffe? Die Impfstoffe induzieren hochtitrige neutralisierende Antikörper. Und diese Antikörper binden sich an die Oberfläche des Virus, bevor es sozusagen die Zelle infizieren möchte. Und verhindert einfach die Bindung an die Zelle. Wenn sich das Virus trotzdem noch an die Zelle bindet, dann gibt es vermutlich noch einen zweiten Mechanismus, wo es verhindert, dass eine Konformation in diesem Virus stattfindet, die für die produktive Infektion notwendig ist. Wie können jetzt Serum-Antikörper, wir injizieren diesen Impfstoff in den Muskel, und das ist, induzieren Serum-Antikörper, wie kommen die an den Ort, wo sie gebraucht werden, nämlich an die Schleimhaut oder an das Epithel? Wir wissen, das gibt es hier zwei Mechanismen. Der eine wird bezeichnet als Transsudation. Sie finden ungefähr 10% der Antikörpertiter aus dem Serum, finden Sie auch im Transsudat, zum Beispiel im Cervix-Transsudat. Und wenn Sie hier eine oberflächliche Läsion haben im Epithel, dann kommt es vermutlich auch zur direkten Exsudation von Serum-Antikörper. Und die haben dann genügend Zeit, sich an das Virus zu binden. Das Virus braucht nämlich einige Stunden, bevor es wirklich in die Zelle eindringt und den Antikörpern sozusagen entgehen kann. Diese Impfstoffe sind deswegen auch so hochwirksam, weil wenn Sie sich diese Grafik ansehen, dann sehen Sie, das ist der Titer von Antikörpern, die Sie nach natürlicher HPV-16-Infektion bekommen. Die sind relativ niedrig, manchmal gar nicht nachweisbar. Das heißt, die Infektion nur im Epithel, ohne Viremie, ohne Lyse, führt zu sehr niedrigen Antikörperspiegeln. Wenn Sie das Virus jedoch mit einem Adjuvans in den Muskel hineinspritzen, dann erkennt das Immunsystem das sofort als Gefahr und Sie bekommen sehr, sehr hohe Antikörpertiter. Und erfreulicherweise, Sie haben da ein Plateau nach 3 Impfungen, Sie erreichen nach 2 Jahren, nach 3 Impfungen, ein Plateau und diese Antikörperspiegel bleiben, wie wir heute wissen, zumindest über 8 bis 9 Jahre bestehen. Und auch der Impfschutz bleibt bestehen. Und es ist also heute unklar, ob jemals eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird. Hat das in der Bevölkerung, das sind Studien gewesen, natürlich an definierten Populationen. Aus Australien wissen wir, dass der Einführung der Impfung, und zwar der flächendeckende dort wurde die Impfung flächendeckend eingeführt in jungen Mädchen, 12- bis 17-Jährigen. Dort wurde eine Durchimpfungsrate von etwa 90% erreicht und das führt zu einem dramatischen Rückgang von Kondylomen in diesen jungen Frauen nach 4 Jahren um 90%. Also sie erreichen, das ist in der Gesamtbevölkerung jetzt eine sogenannte Effectiveness, wie wir das nennen, und obwohl die jungen Männer nicht geimpft wurden, also verlassen, ja. Auch bei den jungen Männern sehen Sie diesen Rückgang, die profitieren also vom Impfschutz ihrer Partnerinnen und das nennt man auch Herdeneffekt. Nicht profitiert haben die homosexuellen Männer, die MSM, die sind gleich geblieben. Nicht profitiert haben auch ältere Frauen, ja, in Altersgruppen über 25. Ja, das ist leider so auf dem Gebiet. Ja, alte Frauen, über 25, das hat schon bei vielen Kongressen Erfolg gegeben. Gut, diese Vakzinen sind also hocheffizient, sie sind leider sehr teuer, wie Sie wissen. Können jedoch, sind so konzipiert, dass sie andere Hochrisiko-HPV-Typen gegen diese andere Hochrisiko-HPV nicht schützen können, weil der Impfschutz typenspezifisch ist. Und wie Sie vielleicht gehört haben, gibt es Zweitgeneration prophylaktische HPV-Vakzinen in der Pipeline. Eine davon durch die Firma Merck, das ist, wenn Sie wollen, das Nachfolge Gardasil. Das ist ein Neunfach-Impfstoff, enthält fünf zusätzliche Hochrisikotypen. Und ist in klinischen Studien und die Ergebnisse bzw. der Impfstoff könnte in 1 bis 2 Jahren zur Verfügung stellen. Was können wir uns von so einer Vakzine erwarten? Hier sehen Sie, was wir uns von Cervarix oder Gardasil erwarten. Das ist eine Reduktion, das ist eine Verhinderung von HPV 16 und 18. Und diese zwei Typen sind verantwortlich für 70% der Cervixkarzinome. Ein heptavalenter Impfstoff, gegen 7 Hochrisikotypen, wenn er wirksam ist, und daran hätte ich keinen Zweifel, wäre theoretisch in der Lage, 90% der Cervixkarzinome zu verhindern. Bleibt hier noch immer ein Prozentsatz oder bleiben hier noch immer HPV-Typen über, die in einem geringen Prozentsatz aber doch im Cervixkarzinom gefunden werden. Und da gibt es noch einen zweiten Ansatz von Zweitgenerationen Vaccinen und das basiert darauf, dass dieses Nebenkapsidprotein, das L2-Protein, in der Lage ist, zwar niedrigtitrige Antikörper zu induzieren, die sind aber nicht typenspezifisch, sondern können eine breite Kreuzneutralisation und Kreuzprotektion induzieren. Das Problem ist nur, dass dieses L2 nicht sehr immunogen ist. Sie können also L1 und L2 zusammen exprimieren, so wie in einem wie im natürlichen Virus, wenn Sie so wollen, aber Antikörper gegen L2 werden Sie damit nicht induzieren, weil L2 so dominant ist. Und um dieses Problem anzugehen, haben wir folgendes Vorgehen gewählt. Wir haben ein 20-Aminosäure-Peptid genommen, ein kurzes Peptidstück, und haben das zusammen mit dem L1 gemischt, wenn Sie so wollen. Wir haben ein gemischtes Antigen hergestellt, und zwar an einer Stelle, wo das an der Oberfläche dieses Viruspartikels, diesen leeren Virushülle, exprimiert wird. Und das führt theoretisch dazu, dass dieses L2, dieses Peptid, 360 Mal auf der Oberfläche hier exprimiert wird. Und dieses repetitive, parakristalline, diese Präsentation als Viruspartikel ist für das Immunsystem immer führt zur Stimulation des Immunsystems. Und wir konnten also zeigen, dass erstens einmal diese Manipulation des L1 keinen Einfluss hat auf die Effizienz der Partikelproduktion. Das sind HPV-16 Partikel, auf die dieses L2 aufgepfropft wurde oder eingebaut wurde, und wir bekommen genauso effizient diese leeren Virushüllen. Und ist diese Vakzine, wir nennen das RG1 VLP-Vakzine, auch wirksam? Und Ina Schellenbacher in meinem Labor hat sich das genauer angesehen, und sie hat das gerade publiziert. Und Sie sehen, dass Antisern, sie hat hier Karnickel injiziert mit diesen VLPs, und jetzt kann sie also neutralisierende Antikörper gegen die ganze Palette von Hochrisiko-HPV-Typen nachweisen. Das sind praktisch alle Hochrisiko-HPV, die Sie in den Cervix-Karzinomen finden. Und erstaunlicherweise sind diese Antiseren auch in der Lage, gegen Hauttypen zu neutralisieren, zum Beispiel HPV2 und HPV27, das sind zwei der häufigsten Typen in den vulgären Warzen oder Plantarwarzen, oder HPV3, die Sie in den Planenwarzen finden. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sogar Antikörper gegen diesen Hochrisiko-Hauttyp induziert werden. Das sind HPV-Typen des sogenannten Genus Beta, von denen ich Ihnen heute nicht erzählt habe, die aber bei einer seltenen Genothermatose Hautkarzinome verursachen, bei der Epidermodysplasia verruciformis, und möglicherweise auch eine zusätzliche Rolle bei der Entstehung von normalen Nicht-Melanom-Hautkarzinomen spielen. Und auf eine andere Art kann ich Ihnen diese breite Kreuzwirksamkeit dieser Vakzine noch hier zeigen. Das sind, Sie sehen hier aufgelistet, diese vielen Spezies und einzelnen HPV-Typen, und in praktisch jeder dieser Spezies des Genus Alpha konnten wir beweisen, dass diese neue Vakzine kreuzneutralisierend wirkt. Was wären die möglichen Vorteile so einer Zweitgenerationsvakzine? Ein Schutz gegen eine größere Zahl von Hoch- und Niedrigrisiko-Schleimhauttypen. Dann Schutz auch gegen Hautwarzen. Wir haben heute keine Vakzine gegen Hautwarzen. Das wäre auch eine rationale, um bereits Kinder zu impfen, damit sie zuerst gegen kutane Typen und später gegen Schleimhauttypen geschützt sind. Wir haben hier nur ein Antigen, sozusagen, wenn Sie wollen, monovalent. Das würde niedrigere Produktionskosten bedeuten und die Chance oder eine größere Chance, dass diese Vakzine auch in Ländern verabreicht wird, wo dies bislang nicht der Fall war. Das sind meistens Länder der dritten Welt, aber zum Beispiel auch Österreich gehört in diese Kategorie. Das Sicherheitsprofil ist vermutlich ähnlich wie das bei den zugelassenen Impfstoffen zu erwarten. Was ist die Herausforderung für die nächsten Jahre? Vakzine für Entwicklungsländer, da geht es auch um die Stabilität der Vakzine und das an den Ort bringen zu können. Eine therapeutische HPV-Vakzine ist ein Feld, das intensiv beforscht wird. Zurück kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Oh ja, kann ich, ja. Die Signifikanz von HPV-Typen in Hautkarzinomen und anderen gutartigen Hauttumoren ist noch immer nicht ganz geklärt. Aber wenn diese besonders von Beta-Typen bewiesen werden kann, dann ist es sicher auch wichtig, eine Vakzine gegen diese kutanen Typen zu generieren. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, vermutlich überzogen, bedanke ich mich bei meinen Mitarbeitern im Labor und bei Richard Roden für die Kollaboration, Richard Roden von Johns Hopkins. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.